Drohnen sind von einem nerdigen Tech-Thema zu einem fast alltäglichen Gebrauchsgegenstand geworden. Ob in der Landwirtschaft, auf Baustellen oder ganz privat für spektakuläre Foto- und Videoaufnahmen, sie sind überall. Was viele allerdings nicht wissen, bevor Drohnen überhaupt verkauft werden dürfen, müssen sie zertifiziert werden. Dabei geht es um Sicherheitsstandards und um die Frage, wie sicher diese Technik wirklich ist. Warum solche Zertifizierungen wichtig sind und wie sie ablaufen, darüber spreche ich heute mit dem CISPA-Forscher Jan Baumeister. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit. Im Podcast sprechen wir direkt mit unseren Forschenden über ihre alltägliche Arbeit in den Bereichen Cybersicherheit und vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Leicht verständlich und ohne die ganzen Buzzwords. Mein Name ist Felix Koltermann und ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Corporate Communications am CISPA. Heute bei mir zu Gast ist der CISPA-Forscher Jan Baumeister. Herzlich willkommen, Jan.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Jan. Du beschäftigst dich schon viele Jahre in deiner Forschung mit Drohnen. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Das war im Rahmen von meiner Masterarbeit. Also in meinem Hiwi-Job hat es angefangen, dass wir ein Tool, über das wir auch später reden werden, angefangen haben mitzuentwickeln. Und dann hatte ich während der Masterarbeit das Glück, das in Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Braunschweig zu machen. Und das ist die Gruppe der Unmanned Aircraft Systems, also den Drohnen, worüber wir heute auch reden. Und dort durfte ich dann diese Forschung, die ich im Rahmen meines Hiwis-Jobs gemacht habe, dort integrieren. Habe dann dort den ersten Kontakt zu den Drohnen bekommen und glücklicherweise ist auch danach ein Forschungsprojekt unter anderem mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum entstanden. Und ich war dann ein sehr geeigneter Kandidat natürlich, weil ich beide Seiten gekannt habe und darüber bin ich zu meinem PhD gekommen und in dem Sinne auch hier zu dem Podcast.
Vielleicht bleiben wir nochmal erstmal bei Drohnen ganz im Allgemeinen. Das sind ja, wie du schon gesagt hast, unbemannte Luftfahrzeugsysteme oder im Englischen UAVs, Unmanned Aerial Vehicles. Wie lassen sich diese Luftfahrzeugsysteme denn klassifizieren und welche Unterschiede gibt es da?
Im Prinzip lassen die sich nach der EASA, also der European Union Aviation Safety Agency, die hat drei Kategorien definiert. Das eine ist die Open Category, das andere ist die Specific Category und das andere ist die Certified Category. Und grob gesagt sind da die Unterschiede, was ist die Höhe, in der sie fliegen können. Ist es Beyond Visual Flight of Sight? Also kann ich die Drohne ständig sehen oder kann ich die First Person Perspective nehmen? Also die Perspektive, was man ja viel aus den Videospielen sieht. Und generell auch, in welchem Bereich fliegen sie? Wie weit sind sie von Menschenansammlungen entfernt? Und darüber lässt sich das kategorisieren. Zum Beispiel den Unterschied zwischen der Open und der Specific Category ist natürlich das, was ich gemeint habe, diese Beyond Visual Line of Sight. Also sobald man nicht mehr die Drohne im Blick hat, sondern es über Kameras oder Ähnlichem macht, dann ist man in dieser Specific Category. Und Specific bedeutet in dem Sinne, dass man auch ein Risk Assessment, also eine Risikoanalyse machen muss, vorher anmelden muss, solche Flüge. Und da sind so Unterschiede. Und die Certified Category, worüber wir heute jetzt reden, das ist natürlich die mit dem höchsten Risiko. Und dementsprechend muss sowohl der Operator, also der Pilot oder der die Drohne fliegt, sowie als auch die Drohne müssen zertifiziert werden. Beim Pilot ist das meistens, indem man einen Führerschein machen muss. Das ist ein bestimmtes Training, bestimmte Prüfungen, die man ablegen muss. Und bei der Drohne müssen halt Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Das muss teilweise in der Specific Category auch, also es ist Teil dieser Risikoanalyse, aber spätestens in der Certified Category ist das halt eine Pflicht. Und das muss von der unter anderem oder beispielhaft von der EASA abgenommen werden, bevor man solche Drohnen fliegen darf.
Das heißt, in deiner Forschung beschäftigst du dich eher mit denen, die wir als einfache Nutzerin nicht aus dem Alltag kennen, ne? Weil das vermutlich diejenigen sind, die sehe ich noch in meinem eigenen Umfeld fliegen, ne? Die beobachte ich und steuere sie darüber, sondern all das, was größere professionelle Einsätze über lange Distanzen gibt, sind diejenigen, die dich quasi in deiner Forschung interessieren.
Genau, also gerade dieser Schnittpunkt zwischen der Specific Category und der Certified Category. Wie gesagt, auch bei dieser Risikoanalyse sind bestimmte Bereiche, die zertifiziert werden müssen oder die, wenn man das ein bisschen breiter fassen würde, die überprüft werden müssen, wo man vorher, wie gesagt, diese Risikoanalyse machen muss. Wie wird die Kommunikation sichergestellt? Was passiert, wenn die Kommunikation ausfällt? Das sind alles Fälle, die auch schon in der Specific Category interessant werden und dementsprechend auch dort die Drohne einer, ich würde Anführungszeichen, leichte Zertifizierung durchlaufen.
Und was sind Nutzungsszenarien für diese beiden Kategorien, die du untersuchst oder mit denen du dich spezifisch beschäftigst?
Die Certified Category ist in dem Fall ein bisschen das Einfachere, würde ich sagen, weil da gibt es noch nicht so wirklich was. Also das sind beispielsweise die Flugdrohnen oder Flugtaxis, die in den Medien mal lange, über die über lange geredet wurde. Und das wird in dieses in diese Certified Category fassen, weil es ist ein hohes Risiko, es sind Personen an Bord, es sind extrem große Drohnen in dem Sinne auch, um mal so ein Beispiel zu nennen. Alternativ ist auch so transatlantische Flüge, wo autonom Güter transportiert werden sollten. Also wenn man jetzt mal von solchen Helikopterdrohnen weggehen würde, mehr Richtung flugzeugähnlichen Drohnen. Auch da, das wird in diese Certified Category fallen. Und auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, diese Specific Category. Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, Beyond Visual Line of Sight ist natürlich ein großes Thema. Die Testflüge, an denen ich teilgenommen habe, waren beispielsweise in dem, aber sie hatten natürlich einen Forschungshintergrund natürlich auch, deswegen auch da müssen wir eine Risikoanalyse machen.
Aber das heißt, es geht vor allem auch um Drohnen-Szenarien, die noch nicht unbedingt jetzt alltagstauglich sind.
Genau, zumindest also in der, wie wir jetzt hier in Deutschland sind, die nicht alltagstauglich sind. Was ich vielleicht vorher noch vergessen habe, alles, was ich gesagt habe, gilt für die zivile Luftfahrt. Also wenn wir jetzt über militärische Drohnen, Aufklärungsflügen von Polizei, auch von Rettungsdiensten, um Vermissten oder Personen oder sowas zu finden, die folgen nochmal anderen Standards. Aber wenn wir jetzt rein über diese zivilen Drohnen reden, dann gelten diese drei Typen.
Okay, und das heißt, es gibt auch eine Unterschiede in der Zertifizierung und der Betrachtung von Drohnen zwischen zivil und militärisch.
Ja, einfach andere Anforderungen, weil man, ich vermute, mehr Vertrauen in diese Behörden liegt anstatt von Privatpersonen.
Okay. Bevor Unternehmen Drohnen verkaufen können, müssen diese zertifiziert werden. Warum genau braucht es denn eine Zertifizierung?
Das ist für uns als Gesellschaft und stellvertretend macht das natürlich die Politik und wiederum stellvertretend macht das die EASA, ist es die einzige Möglichkeit zu überprüfen, ob Sicherheitsstandards eingehalten werden. Also werden zuverlässige Komponenten beispielsweise verbaut. Wenn wir über eine gewisse Flughöhe reden, dann sind wir Teil von dem Flugverkehr und dementsprechend müssen wir gucken, dass die Sensoren oder diese Empfänger, die dort verbaut werden, dass die zuverlässig sind und dass dort nicht ein zusammengewurschteltes, wenn man das im gut Deutschen mal sagen würde, Sensor verbaut wird, sondern einer, der gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllt. Und das ist, wie gesagt, die einzige Möglichkeit. Und das betrifft einzelne Komponenten, wie ich jetzt hier gesagt habe, über Sensoren, aber auch über verschiedene Software, die läuft, dass die einfach gewisse Sicherheitsstandards erfüllt. Weil in der Luftfahrt ist es leider meistens so, wenn etwas passiert, dann sind doch recht viele Personen betroffen. Und das gilt für kleinere Drohnen, aber auch extrem natürlich für diese großen Drohnen, die über Menschenmassen fliegen und so weiter.
Geht es da vor allem darum zu kontrollieren, dass der Pilot quasi immer Zugriff hat auf die Drohne? Weil ich stelle mir vor, wenn die Kommunikation abreißt, ne, die Drohne ein Problem hat oder zu einem Sicherheitsrisiko werden kann, es sei denn, dass sie wahrscheinlich autonome Features verbaut hat, ne, was in dem Moment passiert, wo kein Kontakt mehr da ist? Oder gibt es noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Einerseits natürlich das mit Piloten, aber auch viel Automatisierung. Also gerade bei Drohnen reden wir ja viel über Automatisierung in dem Sinne auch. Und auch diese Automatisierung müssen dann diese Sicherheitsvorkehrungen machen. Und auch gerade dieses Zusammenspiel zwischen Automatisierung und Piloten, dass Eigenschaften wie ein bestimmter Hebel umgelegt wird, dass dann die Drohne nicht mehr auf die Automatisierung reagiert, sondern wieder auf den Piloten reagiert. Über solche Szenarios reden wir dann da.
Und wie genau geht jetzt eine solche Zertifizierung vonstatten?
Ich kenne den genauen Prozess selbst nicht, aber so wie es mir nahegelegt wurde, war es immer in einer sehr einfachen Form, dass man zu einer Behörde hingeht und die Behörde zeigt auf verschiedene Teile der Komponenten, also auf einer Architekturebene, und dann muss man erklären, was macht diese Komponente, wie ist das Zusammenspiel der Komponente, wohin kommen die Eingaben, wo werden die Ausgaben produziert, und das geht bis zu einzelnen Codezeilen, dass dort überprüft werden muss. Also ich zeige einen Finger mit einem Finger auf eine bestimmte Zeile und dieses Unternehmen muss sagen, was diese Zeile Code macht, warum sie nicht mit irgendwelchen anderen Codezeilen, die vielleicht parallel ausgeführt werden, inferiert. Aber da geht es auch um andere Sachen wie Speichersicherheit, also dass es keinen Speicherleak gibt. Ich rede natürlich viel über die sogenannte Safety, also diese innere Sicherheit, dass etwas korrekt funktioniert, aber natürlich sind auch Security-Aspekte immer mehr. Also wie können wir sicherstellen, dass eine Drohne nur auf einen bestimmten Controller reagiert und nicht von Angreifern und irgendwas Ähnlichem kontrolliert werden kann.
Du hast gerade erwähnt, dass es um Safety und Security geht. Das ist ja vielleicht nicht für alle HörerInnen nachvollziehbar, dass es einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen geht. Also Safety und Security bezogen auf eine Drohne, wo sind denn da die Unterschiede?
Das ist im Prinzip das Beispiel, was ich gerade eben schon mal versucht abzudeuten. Also gerade im Deutschen ist es ein bisschen blöd, weil wir das mal über Sicherheit reden. Ja, aber genau. Im Englischen wird dann eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Safety, also der inneren Sicherheit, also erstmal nur, dass Eigenschaften erfüllt werden, wie ich muss einen bestimmten Bereich fliegen oder dort habe ich die Erlaubnis. Das würde man sagen, es ist eine Safety-Eigenschaft, wohingegen eine Security-Eigenschaft mehr ist ein, wie stelle ich sicher, dass die Kontrolle nicht von fremden Personen übernommen wird. Dann ist das im deutschen Sinn immer noch eine Sicherheit, aber im Englischen würden wir eher sagen, dass das ein Security-Aspekt ist.
Das heißt, Security ist eher nach außen orientiert, im Sinne, dass keine AngreiferInnen auf das System zum Beispiel zugreifen können oder interferieren in die Kommunikation.
Genau.
Die Zertifizierung ist ja auch mit hohen Kosten verbunden, da eben komplette Luftfahrzeuge zertifiziert werden müssen. Wo liegen denn da die Herausforderungen?
Wie gesagt, das sind extrem hohe Kosten, die dort aufkommen. Und das ist der Grund dafür ist, dass man jede einzelne Komponente, die komplette Architektur, jede einzelne Codezeile dementsprechend überprüft wird. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Das ist, wenn man so einen Termin ausmacht mit einer Behörde, dann kostet der natürlich auch etwas. Und deswegen haben Unternehmen angefangen, diese Entwicklungskosten möglichst gering zu halten. Das heißt, sie gehen auf ein bestehendes System hin und machen nur noch Veränderungen. Nämlich dann muss man nur noch die Veränderungen nachvollziehbar machen. Was sind dort die Unterschiede? Warum funktioniert diese Veränderung? Mhm. Und warum das ein Problem ist, ist leider im Prinzip das tragische Beispiel mit der Boeing 737 MAX, wo man das sehen kann. Also ja. Man hat ein bestehendes Flugzeug genommen, das nicht mehr zeitgemäß war. Beispielsweise die Triebwerke, die nicht mehr zeitgemäß waren. Und das hat die komplette Aerodynamik von dem Flugzeug verändert. Dementsprechend wurde softwareseitig entgegengewirkt, um diese Dynamik wieder auszugleichen mit dem sogenannten MCAS-System. Und dort sind unter anderem Fehler aufgetreten mit dem MCAS-System, sodass es zu diesen Abstürzen gekommen ist. Das ist nicht der einzige Grund, warum die Abstürze passiert sind. Beispielsweise, dass nicht zertifizierte Sensoren verbaut wurden, die nicht redundant waren, also die nicht mit Fehlern umgehen konnten und so weiter. Aber es zeigt, wie die Unternehmen versuchen, gerade bei der Zertifizierung Geld zu sparen, indem sie Weiterentwicklungen machen, anstatt von Grund auf neue Systeme zu bauen.
Das heißt, in der Art des Umgangs mit Zertifizierung steckt durchaus ein Sicherheitsrisiko, was ich eben einkalkulieren muss.
Genau.
Mit RT-Lola habt ihr ein Instrument, das durch das Monitoring die Zertifizierung erleichtern soll und auch kostengünstiger machen soll. Vielleicht die erste Frage nochmal, was ist RT-Lola?
RT-Lola ist eine Sprache und ein Tool gleichzeitig. Ich fange jetzt mal mit der Sprache an. Ja. Das ist eine sogenannte strombasierte Sprache und die Idee, die haben wir entwickelt bei uns in der Gruppe, ist, dass wir eine Sprache designt haben, die sehr für Sicherheitseigenschaften oder wir würden sagen Überwachungseigenschaften designt wurde. Die Idee hinter dem Tool ist dann, dass wir diese Eigenschaften nehmen und daraus Code generieren auf unterschiedliche Art und Weisen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und diese Eigenschaft, also dieser Code, der dadurch erzeugt wird, überprüft dann während der Ausführung, dass diese Eigenschaften noch gelten. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn ich einen Hebel umlegen will, dass in einer gewissen Zeit dann nur noch die Kommandos von dem Controller zum Beispiel übernommen werden und nicht mehr von dem Autocontroller.
Du hast von Sprache gesprochen, also auch ich als jetzt nicht IT-versierter Mensch. Was habe ich in dem Fall unter Sprache zu verstehen?
Das ist im Prinzip, kann man sich das wie ein Gleichungssystem vorstellen. Also okay. Sogenannte Stromgleichungen und wie man das in der Mathematik vielleicht noch aus der Oberstufe kennt, haben wir verschiedene lineare Gleichungen. In dem Fall sind das halt sogenannte Stromgleichungen, die mit speziellen temporalen Operatoren diese Eigenschaften sehr exakt abbilden können und die sehr nah an der natürlichen Sprache sind. Also ein Beispiel ist, dass man nicht nur den jetzigen Wert betrachtet, sondern auch Werte in der Vergangenheit betrachtet. Oder dass man eine gewisse Durchschnitt bekommen will über eine gewisse Zeitraum beispielsweise, über die letzte Minute, wie war da die Geschwindigkeit. Und solche Eigenschaften sind sehr, das wird vorgegeben, dass man solche Eigenschaften überwachen muss. Und wie gesagt, wir haben diese Sprache explizit dazu gebaut, dass sie sehr nah an diesen Eigenschaften sind, aber dass wir sie trotzdem noch ausführen können durch die Übersetzung.
Okay, und das heißt, ihr habt jetzt RT-Lola als Sprache und als Tool und den Themenkomplex Drohnen-Zertifizierung. Wie kommt das zusammen?
Das kommt einfach durch unsere Partner zusammen. Also die Sprache ist erstmal universell, also auch in der Automobilindustrie oder in den medizinischen Geräten und sowas. Auch da könnte man sich das vorstellen. Wir hatten das Glück, dass wir mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zusammenarbeiten könnten, dass wir in dem Projekt Volostream auch mit dem Startup Volocopter zusammenarbeiten konnten. Und da haben wir uns den Fokus jetzt natürlich auf die Drohnen gelegt. Und generell ist in den Drohnen sind die Anforderungen halt sehr hoch. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass es Tools wie RT-Lola gibt, die versuchen da in der Forschung näher dran kommen, dass man besser diese Eigenschaften abbilden kann. Weil, wie ich schon gesagt habe, wenn in der Luftfahrt etwas schief geht, dann sind leider in der Regel sehr viele Menschen davon betroffen.
In welcher Art und Weise erleichtert jetzt RT-Lola Zertifizierungsprozesse von Drohnen?
Erstmal ist dann der RT-Lola oder die Übersetzung von dem Code, der sogenannte Monitor, der ist eine sehr kleine, unabhängige Einheit, die wir sehr gut verstehen können. Und ich versuche jetzt mal so ein Bild zu machen. Ja. Natürlich muss auch diese Einheit selbst zertifiziert werden, aber wenn man das jetzt ein klassisches Problem in der Informatik ist, sind Suchalgorithmen. Also das ist eigentlich jeder Informatiker kennt dieses Problem, schreibe mir einen Suchalgorithmus. Und da gibt es für verschiedene Anwendungen, gibt es verschiedene Lösungen. Aber am Ende ist es etwas, muss man überprüfen, oder wenn wir jetzt schauen würden, die Überprüfung ist eine Sequenz sortiert, ist ein viel einfacheres Problem, wohingegen den Algorithmus zu schreiben. Und auch hier ist es die Idee von RT-Lola zu sagen, nun ja, wenn wir RT-Lola nehmen und nur Sicherheitseigenschaften überwacht, ist das etwas viel Einfaches, das ist etwas, was wir viel besser verstehen können. Und basierend auf diesem Einsatz ist dann auch ein Standard entwickelt worden von ein paar Jahren, der sogenannte ASTMF 3269, und dort wird konkret über diese Idee geredet, wie Monitoring in der Zertifizierung helfen kann, indem nämlich der Monitor sowohl auf sichere als auch unsichere Komponenten zugreifen kann und mithilfe dieser sicheren Komponenten diese unsichere Komponente auch sicher machen kann. Das kann man sich als Beispiel vorstellen, auch wieder hier. Man hat zwei Sensoren. Ein Sensor ist sehr schnell, aber ist sehr unzuverlässig, weil er immer wieder Fehler einstreut oder sehr eingreifbar ist. Und auf der anderen Seite hat man einen sehr sicheren Sensor, der vielleicht aber möglicherweise sehr langsam ist. Und der Monitor, also den Code, den wir jetzt aus RT-Lola generieren würden, das bezeichnen wir als Monitor, überwacht dann während der Ausführung, können wir diesem schnellen Sensor weiterhin vertrauen? Ist das der Fall? Dann geben wir die Daten weiter und ansonsten geben wir die Daten nicht weiter. Und für diese Überprüfung brauchen wir natürlich diesen sicheren, aber vielleicht langsamen Sensor.
Das heißt zusammengefasst, was eigentlich RT-Lola in diesem Zertifizierungsprozess macht, ist eine Option für ein Monitoring zur Verfügung zu stellen. Und Monitoring kann ich mir einfach vorstellen wie eine Überprüfung eines Prozesses.
Genau. Also Monitoring ist auch etwas, was jetzt schon fast überall gemacht wird. Weil man in der Luftfahrt ein Pilot überwacht während dem Flug, ob der Autopilot richtig funktioniert. Das würde man als Monitoring bezeichnen. Und wie wir dieses Rangehensweise machen, ist natürlich, dass wir nicht mehr den Piloten haben, sondern dass wir ein automatisiertes System haben, das wieder selbst den Algorithmus überwacht. Und nur wenn der Fehler, also wenn es einen Fehler gibt oder wenn wir einen Fehler erkennen, dann soll der Mensch eingreifen.
Und der Monitor ist dann in diesem Fall RT-Lola oder die spezifische Aufgabe, die das Tool ausführt?
Wir würden sagen, das Ergebnis von unserem Tool RT-Lola.
Das Monitoring mit eurem Tool, wo kommt es jetzt zum Einsatz? Kommt es in der Entwicklung zum Einsatz oder auch jetzt im Live-Deployment, also im Drohnen-Einsatz im Alltag? Wo würdest du das verorten oder wo kann man das nutzen?
Also im Rahmen des Projektes Volus-Team, das ich vielleicht auch schon ein paar Mal erwähnt habe, haben wir uns da verschiedene Anwendungsszenarien angeschaut und prinzipiell kann man RT-Lola überall verwenden. Sowohl in der Entwicklung, gerade beim Fehlerfinden. Wir reden hier auch von Fehlern meistens von, die eine temporale Abhängigkeit oder sowas haben. Gerade da kann es verwendet werden, aber auch für die endgültige Zertifizierung. Wenn man sagen möchte, dass ein Monitor wie in dieser beschriebenen Architektur, wenn wir den benutzen wollen, dann muss der auch zur Ausführung laufen, weil er zur Ausführung, also auch während der, wie hast du das genannt, den Drohneneinsatz, während dem Drohneneinsatz garantiert er ja, dass wir diesen schnellen Sensor vertrauen können und deswegen läuft der Monitor natürlich auch während der Ausführung, also während dem Einsatz selbst.
Wenn ich jetzt zu euch ins Büro kommen würde und dich fragen würde, können wir uns das mal anschauen? Habt ihr da irgendwie eine Form von Simulation, anhand derer ihr das deutlich macht? Oder ist das jetzt alles rein codebasiert, wie ihr vorgeht?
Nee, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Natürlich haben wir Logfiles, also Aufnahmen, die wir abspielen können, wo wir dann auch die Fehler zeigen können. Aber wir haben das Glück, dass unser Chef uns Budget gegeben hat für einen Flugsimulator, einen kleinen Flugsimulator-Setup aufzubauen. Mit dem Microsoft Flight Simulator, wo man dann fliegen kann. Dort haben wir verschiedene Eigenschaften definiert, wie dass man einen bestimmten Flugpfad folgen muss, dass man nur in einem gewissen Bereich fliegen darf, dass man böse Wegpunkte und das so ein bisschen veranschaulicht, zeigt während der Ausführung, also während dem Flug von dem, also wir bekommen dann die Daten von dem Flugsimulator und während dem Flug sieht man dann die entsprechenden Ergebnisse. Genau.
Das stelle ich mir dann als einen sehr angenehmen, praxisnahen Teil der Forschung vor, wenn ich mit dem Flugsimulator unterwegs bin? Oder ist es nur mein Kindheitstraum, mit dem Flugsimulator zu fliegen?
Also war nie mein Kindheitstraum, aber es ist sehr interessant, gerade wenn vielleicht vor Weihnachten oder rum, wie doch viele Kollegen vorbeikommen, ob sie das nicht mal ausprobieren dürfen. Und ja.
Nur Flugsimulator oder habt ihr das auch schon in der Live-Anwendung von Drohnen im Live-Flug getestet?
Wir haben das auch in Live-Flügen oder verschiedenen Live-Flügen mittlerweile gemacht. Also wie gesagt, meine Masterarbeit, die hat nach meiner Masterarbeit, aber immer noch im Rahmen meiner Masterarbeit, haben wir im Flugversuch ausgeführt beim DLR. Ich bin mehrere Male zum DLR auch gefahren, um auch dort andere Flugversuche an anderen Flugversuchen teilzunehmen. Da ging es zum Beispiel auch darum, Kamerabilder zu überwachen oder so. Und auch da haben wir RT-Lola verwendet und das in die bestehenden Drohnen dort integriert. Aber natürlich war auch ein Highlight bei Volocopter, mal dort bei einem Flugversuch dabei zu sein. Das sind doch ein paar bisschen größere Drohnen und die fliegen zu sehen, das war definitiv auch eins der Highlights. Also es ist auch während dem Flug schon getestet worden. Und da laufen die Systeme dann auf den Drohnen.
Wie in vielen anderen Lebensbereichen kommt auch in der Drohnenentwicklung immer mehr KI zum Einsatz. Wo liegt denn da die Herausforderung?
Vielleicht mal um zwei Beispiele zu nennen. Beispielsweise die KI-Bilderkennung wird doch immer wichtiger. Also gerade Landemöglichkeiten oder sowas zu finden. Da sehen wir Beispiele, wo KI angewendet werden bei Drohnen. Aber auch komplette Controller, also es gibt ja dieses Drone Racing, also wo versucht möglichst schnell durch ein Parcours zu finden und auch da habe ich das letzte erst ein Papier gesehen, wo dieser maschinell gelernte Controller tatsächlich schneller ist, also das ist das erste Mal passiert als die Piloten, also natürlich findet das Anwendung. Wo liegen die Herausforderungen? Nun ja, wie so oft ist das etwas Grundlegendes anderes. Es ist sehr KI ist datenbasiert und die bisherigen Standards sind dafür nicht ausgelegt. Die EASA hat dementsprechend reguliert und hat eine Roadmap gebaut, wie sie jetzt damit umgehen wollen. Das wird ständig geupdatet. Aber prinzipiell sind sie sich der Problematik bewusst, dass die bestehenden Methoden einfach nicht mehr funktionieren, weil das, wie gesagt, datengetrieben und nicht mehr entwicklungsgetrieben ist.
Wie kann RT-LoLa denn helfen, wenn es zum KI-Einsatz in der Drohnenentwicklung kommt?
Ich glaube, ein Beispiel habe ich schon genannt. Das ist der besagte Flugversuch. Da war die Bilderkennung, ist etwas künstliche Intelligenz. Den Sensor haben wir überwacht, indem wir uns eine bestehenden Sensoren, die bereits verwendet werden, zum Beispiel in LiDAR, die Bilder miteinander verglichen haben. Und solche Vergleiche kann RT-LoLa machen. So ein LiDAR ist prinzipiell erstmal sehr langsam, aber sehr zuverlässig und beispielsweise um Erhöhungen zu kennen. Also wenn das Kamerabild sagt, da ist ein Mensch, dann müssen wir auch eine entsprechende Erhöhung auf dem LiDAR-Bild erkennen. Und solche Abgleiche kann RT-LoLa machen, weil wir, wie gesagt, diese kleine, unabhängige Einheit sind, die sehr gut verständlich ist und die eben nicht mit KI gebaut wird, sondern da können wir die klassischen Methoden dann verwenden dafür.
Du bist kurz vor dem Abschluss deines PhDs am CISPA. Auf welchem Aspekt hast du dich denn in deinem PhD konzentriert, bezogen auf die Forschung, über die wir jetzt gesprochen haben?
Ich würde generell sagen, das Optimieren von strombasierten Monitoren. Also das ist so momentan noch Work in Progress Title, aber es wird irgendwie in diese Richtung gehen. Und ich habe mir da verschiedene Aspekte angeschaut. Einerseits zu optimieren, wie wir Spezifikationen lernen, also wie wir sie verstehen, also wie ein Mensch lernen kann, diese zu schreiben. Ich habe mir natürlich auch das Optimieren von den Monitoren selbst, also diesen kompletten Prozess, aber auch einzelne Spezifikationen, also wie können wir bessere Spezifikationen schreiben, wie können wir schnellere und effizientere Monitore generieren, also diesen Prozess habe ich mir angeschaut und auch das Optimieren von der Integration. Also was braucht es, damit wir diese Monitore möglichst effizient in bestehende Strukturen anschauen können? Und das ist so ein Aspekt und nebenbei auch das, was bei einem anderen Podcast hier schon mal angesprochen wurde, diese Fairness-Eigenschaften auch sich neue Anwendungsbeispiele anschauen und was sind dort die Schritte, die noch gegangen werden muss, dass man auch diese beobachten oder monitoren kann.
Das heißt, die Verifizierung oder das Monitoring von Drohnen für die Verifizierung ist sozusagen ein Anwendungsfall oder ein Teil deines PhDs, der das Ganze eher theoretisch abstrahiert und nochmal in einem größeren Kontext betrachtet. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, das kann man sagen. Aber in erster Linie ist diese Effizienz, Und in dem Rahmen habe ich natürlich, wenn ich mit Drohnen arbeite, auch Berührungspunkte zu der Zertifizierung gemacht.
Wie hast du denn die Zeit als PhD am CISPA erlebt? Das ist ja eine Besonderheit im akademischen Leben, so viel Zeit einem Projekt oder einem Themenkomplex widmen zu können. Wie würdest du da zurückgucken? Wie ist dir das ergangen?
Also ich habe das sehr, sehr positiv in Erinnerung alles. Also ich bin ja Gott sei Dank noch da, aber es neigt sich jetzt doch langsam auch dem Ende zu. Aber ich blicke sehr glücklich auch so. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube auch, man bekommt während dem PhD eine Verantwortung, wo es schwierig wird, wenn man das in einer Firma beispielsweise ist. Man kann sehr viel ausprobieren. Man wird gefördert, seine eigenen Ideen und sowas zu entwickeln und diese Möglichkeit zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Und wenn man auch mit mehreren Leuten darüber redet, die vielleicht auch ihren PhD jetzt schon hinter sich haben, die vielleicht auch vielleicht sogar auch Professoren sind, die schauen auf ihren PhD zurück und betrachten das als eine der schönsten Zeiten in ihrem Leben. Und ich kann das prinzipiell aus meiner Perspektive jetzt schon bestätigen, dass ich dem Ganzen schon ein bisschen nachtraue, dass es jetzt dem Ende zugeht.
Was würdest du denn Menschen raten oder empfehlen, die Lust auf ein PhD haben oder vielleicht auch Lust auf ein PhD am CISPA? Gibt es da etwas, was du sagen würdest, ja, das gebe ich gerne weiter oder das ist wichtig mitzunehmen?
Ich kann jetzt nicht direkt etwas mitgeben, sage ich jetzt mal, aber ich denke, es auszuprobieren oder wenn man sich das vorstellen kann, dann den Kontakt zu suchen zu den Faculties ist eine gute Idee. Und dann kann man mit den Faculties zusammen entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Natürlich gibt es nicht nur positive Seiten, man muss sehr selbstständig und eigenständig arbeiten. Das ist etwas, wo man sich bewusst sein muss, aber wo man auch hineinwachsen kann. Und man denkt immer, eine PhD ist eine lange Zeit, aber fangt früh genug an. Es geht dann doch schneller vorbei, als man denkt.
Am Schluss kommt dann doch immer ein Endspurt bei fast allen zum Zuge.
Genau.
Du warst letztes Jahr dabei, als Bundeskanzler Friedrich Merz uns am CISPA besucht hat und du warst Teil eines von wenigen Teams, die ihre Arbeit präsentieren können. Wie hast du das erlebt?
Dieser ganze Tag wird natürlich auch ein Highlight bleiben. Also ich habe selten so viel Anspannung in einem Raum erlebt, den ganzen Tag über, und auch wie schnell die Zeit vergehen kann. Also es war für mich einer der Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das CISPA funktioniert auch irgendwie zusammen. Wir haben eine gemeinsame Mission und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich auch. Da du dich angesprochen hast, ein Beispiel, oder was wir natürlich dort gezeigt haben, war unser Flugsimulator, über den wir vorher gesprochen haben. Leider wollte unser Bundeskanzler selbst nicht fliegen, aber die Ehre ist dann mir zuteil gekommen. Aber es war ein Tag, der in Erinnerung bleibt.
RT-Lola und Monitoring, wie wird es damit weitergehen? Hast du jemanden, dem du das Projekt übergeben kannst, oder wo geht deine Expertise hin?
Prinzipiell muss man natürlich sagen, so ein Projekt ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Das sind natürlich Leute von außerhalb, wie beim DLR, aber auch jetzt jüngere Kollegen, die jetzt nachkommen und die das Projekt bestimmt vielleicht sogar viel besser weiterführen können, als ich das könnte. Und das ist das Schöne in der Wissenschaft. Es gibt doch immer wieder Nachwuchs, die dann ihre eigenen Ideen reinbringen. Also es wird weitergehen, der Nachwuchs ist da, aber es sind auch noch offene Stellen.
Okay, und du bist sicherlich bereit und hast schon dein Wissen an den Nachwuchs weitergegeben.
Ja.
Das hört sich gut an. Ja, damit sind wir schon eigentlich fast am Ende des Podcasts. Ich würde dir zum Abschluss gerne noch einige kurze Fragen stellen, wo eine einfache Ja- und Nein-Antwort reicht. Auf welche Smartphone-App würdest du auf keinen Fall verzichten wollen?
Irgendeine Navigations-App. Dazu habe ich das zu sehr schätzen gelernt in während Reisen.
Wenn du die Wahl hättest zwischen einem privaten Flug in einem Hubschrauber, einem Flugzeug oder der Fahrt in einem Heißluftballon, was würdest du wählen?
Vermutlich das Flugzeug.
Airbus oder Facebook? Welches Unternehmen würde dich eher als Arbeitgeber reizen?
Airbus.
Wenn du in der Zeit reisen könntest, in welches Jahr der Computer- und Softwareentwicklung hättest du Lust, mal reinzuschnuppern?
Ich glaube, jetzt ist gerade eine sehr interessante Zeit mit der KI. Ich glaube, das ist vergleichbar mit der Einführung des Internets. Also wenn ich in die Vergangenheit gehen müsste, dann wäre es, glaube ich, für mich diese Einführung des Internets und wie dort Bewegungen in dieser Welt passiert.
Das CISPA ist im Saarland angesiedelt. Bei uns ist es hügelig, aber wir haben jetzt nicht so richtig Berge und vor allem auch kein Meer. Was ziehst du für einen Urlaub vor? Die Berge oder das Meer?
Die Berge, aber ab und zu muss es auch das Meer sein.
Gut. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, Jan, für seinen Besuch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.